Ich hoffe, es geht euch gut. Ihr seht, ja, mir geht's gut. Ich stehe gerade aufrecht hier. Letzte Woche nicht so. Ach ja, stimmt, ihr habt es ja gar nicht. Manche haben es noch nicht mitgekriegt. Also Sarah hat ja erzählt, ich hatte letzte Woche so ein Drehschwindel. Nee, nicht Drehschwindel, Lagerungsschwindel. Das war ganz wild. Also in meinem Ohr hat sich irgendein Kristall gelöst und der hat viel verursacht. So eine Kleinigkeit hat so große Auswirkungen manchmal. Ne? Also das heißt, aber jetzt stehe ich wieder hier und kann nicht anders als zu euch zu reden. Also ich freue mich. Das Wetter ist herrlich draußen. Ich weiß nicht, ob ihr es schon gesehen habt, die Bäume, ich finde es jedes Jahr wieder wundervoll, wie die Bäume wissen, wann der Sommer beginnt. Und wir können es ihnen gleich tun und auch so schön aufblühen. Wobei ich ehrlich gesagt im Frühjahr immer erstmal so ein bisschen platt bin. Ich weiß nicht, wie es euch geht. Die letzten Wochen ist so, die Frühjahrsmüdigkeit kommt bei mir dann immer ganz schön rein. Also heute ist der Sonntag Quasimodogeniti. Das ist mein Lieblingsname von den, wenn man diese Kirchenjahresnamen nimmt. Quasimodogeniti finde ich schön. Auch vielleicht ein guter Name für unser nächstes Kind. Ist noch Quasimodo. Finde ich schön. Also ist noch keins unterwegs, aber man weiß ja nie. Meine Schwester hat diese Woche ihr erstes Kind gekriegt. Heißt aber nicht Quasimodo, sondern Henriette. Aber wir freuen uns. Genau, und heute soll es auch so ein bisschen um neues Leben gehen. Aber wir fangen wo ganz anders an, und zwar bei einem Text, den vielleicht so der ein oder andere von euch kennt. Und der Titel dieser Predigt, das stelle ich vorne weg, der Titel der Predigt ist Je suis, jetzt müsst ihr mir nochmal kurz helfen, ich bin kein guter Franzose, also ich kann nicht gut Französisch sprechen. Wie heißt der Name Thomas auf Französisch? Thomas. Thomas oder Thomas? Thomas. Thomas? Gut. Also, dann ist der Titel der Predigt Je suis Thomas. Also, ich bin Thomas. Also, und zwar ist es so in dem Sinne gemeint, wie ihr kennt doch diese, ihr erinnert euch vielleicht an diese Je suis Charlie-Geschichte, wo man sich solidarisiert hat mit diesem Verlag. Und so will ich mich heute solidarisieren mit Thomas. Thomas meine ich natürlich den Apostel Thomas. Und wir lesen heute die Geschichte kurz nach der Auferstehung. Ostern ist erst eine Woche her, könnt ihr es glauben? Also mir kommt es schon so vor, als wäre es schon einen Monat her fast. Aber die Zeit verrinnt manchmal langsamer, als man denkt. Und es ist tatsächlich erst eine Woche her. Haben übrigens die Gummibärchen geschmeckt? Ja, manche haben keine abgekriegt, habe ich gehört. Das tut mir sehr leid. Also wenn dem so ist, dann zahle ich euch nachher in Geld aus. Jeder, der keine gekriegt hat, kriegt 20 Cent. Nein, weiß ich nicht. Das tut mir leid. Dann kriegt ihr nachher eine extra Portion Kekse beim Kaffee. Als es nun Abend war, an jenem Tage der ersten Woche, also die Jünger hatten schon erfahren, dass Jesus auferstanden war von den Frauen, und die Türen, wo die Jünger waren, aus Furcht vor den Juden verschlossen waren, kam Jesus und stand in ihrer Mitte und spricht zu ihnen: Friede mit euch. Und als er dies gesagt hatte, zeigte er ihnen seine Hände und seine Seite. Da freuten sich die Jünger, als sie den Herrn sahen. Ist auch lustig, ne? Manchmal, wie das so geschrieben ist, finde ich, in der Bibel. Stellt euch mal vor, ihr sitzt da angsterfüllt in so einem Raum, dann kommt Jesus und er zeigt sich, ja, er ist auferstanden, und dann steht da einfach, sie freuten sich. Also manchmal ist es auch schwach, mit Worten etwas wiederzugeben, was da passiert ist. Also was haben sie gemacht? Haben sie geklatscht oder haben sie gelächelt? Ach schön, Jesus, hatten wir uns schon gedacht, ja, Freudentanz. Also ich stelle mir die Reaktion, hätte ich mir etwas ausführlicher gewünscht, aber naja, so ist es eben manchmal. Die Tinte und das Papyrus war begrenzt damals. Da freuten sich die Jünger, als sie den Herrn sahen. Jesus sprach nun wiederum zu ihnen: Friede euch, genauso wie mein Vater mich ausgesandt hat, sende ich auch euch. Und als er dies gesagt hatte, hauchte er sie an und sprach zu ihnen: Empfangt den Heiligen Geist. Welchen irgend ihr die Sünden vergebt, denen sind sie vergeben, und wen ihr sie behaltet, denen sind sie behalten. So, jetzt kommt der spannende Teil. Also es war ja vorher schon spannend, aber jetzt wird's richtig spannend. Thomas aber, einer von den Zwölfen, genannt der Zwilling, war nicht bei ihnen, als Jesus kam. Da sagten die anderen Jünger zu ihm: Wir haben den Herrn gesehen. Er aber spricht zu ihnen: Es sei denn, dass ich seine Hände und die Male darin und die Male der Nägel darin sehe und ich meinen Finger in das Mal der Nägel lege und lege meine Hand in seine Seite, so werde ich nicht glauben. Und nach 8 Tagen waren seine Jünger wiederum drinnen und Thomas war diesmal bei ihnen. Da kommt Jesus, als die Türen verschlossen waren, und steht in ihrer Mitte und spricht: Friede sei mit euch. Dann spricht er zu Thomas: Thomas, gib mir deinen Finger her und schau meine Hände an. Reiche mir deine Hand her und lege sie in meine Seite und sei nicht ungläubig, sondern gläubig. Thomas aber antwortet zu ihm und spricht: Mein Herr und mein Gott. Jesus spricht zu ihm: Weil du gesehen hast, hast du geglaubt. Glückselig sind, die nicht sehen und doch glauben. Tja, was für ein Text, ne? Und ehrlich gesagt, also mich hat dieser Text immer so ein bisschen nervös gemacht. Ich weiß nicht, kanntet ihr den schon? Ja. Die meisten schon wahrscheinlich, ne? Also vielleicht jemand, der ihn nicht kannte, ist jetzt ganz neu. Dann horcht mal so in euch rein und überlegt mal, was löst es. Machen wir ja öfter bei den Predigten. Das versuche ich mit euch zu üben, so eine Achtsamkeitsübung. Was fühlt ihr, wenn ihr diesen Text jetzt gelesen habt oder gehört habt? Also mir ging es oft so, das hat so eine gewisse Nervosität in mir ausgelöst. Weil ich habe immer gedacht, uiuiui, also der Thomas, das kann ich gut nachvollziehen, wie es dem geht. Ich meine, was hatte der auch für ein Pech? Ja, überlegt mal, Jesus kommt, der zeigt sich, ja, und die jubeln, machen da Freudentänze oder was weiß ich. Und ausgerechnet da ist er nicht da. Was hat dazu geführt, dass er nicht da war? Warum hat Jesus nicht, also Jesus war ja allwissend, warum ist er nicht dann gekommen, wo Thomas auch da war? Was hat er gemacht? War er gerade Brötchen holen? Oder musste er vielleicht irgendwie für seine Schwiegermutter was einkaufen? Ich weiß es nicht. Aber es war auf jeden Fall richtig unglücklich, dass er in dem Moment nicht da war. Und so heißt es auch in dem Text. Einfach nur, der Thomas, der war da gerade nicht da. Ja, und dann sagen die Jünger zu ihm: Ja, Jesus war da. Und wie würdet ihr reagieren? Mal ganz ehrlich.
Frustriert.
Ja, ich wäre auch frustriert. Also ich würde auch nicht sofort sagen: Ach ja, okay, schön, das ist ja gute Information, dann tanze ich jetzt auch mal eine Runde und wir freuen uns zusammen. Sondern man zweifelt doch dann daran. Es ist doch mit allen Informationen in unserem Leben so, wenn wir die selber nicht gesehen haben, ist es immer schwerer, die zu glauben. Egal wie sehr wir dem anderen vertrauen, der uns das erzählt, es ist immer schwerer zu glauben, wenn man es nicht selber gesehen hat. Und gerade wenn es um sowas Großes geht. Und ihr müsst euch ja mal in die Situation von Thomas reinversetzen. Erst kommen so ein paar Frauen, die sagen, Jesus ist auferstanden. Okay, schön und gut, kann ja sein, aber im Prinzip ist es jetzt eine Information aus zweiter Hand. Jetzt kommen die anderen Jünger und sagen auch, Jesus ist auferstanden. Klar könnte man jetzt einerseits sagen, aha, mehr Zeugen, größere Wahrscheinlichkeit, dass es stimmt, aber andererseits zweimal und ich war nicht dabei. Also da stimmt doch was nicht. Langsam würde ich eine Verschwörung glauben. Ja, ich würde glauben, dass die sich alle miteinander verabredet haben. Oder, ach Thomas, gerade als du Briefmarken holen warst, kam der Herr Jesus. Ja, und dann sagt der Thomas etwas sehr Schlaues, also würde ich auch so machen an seiner Stelle. Er sagt, also passt auf, er sagt nicht, ihr spinnt doch. Ja, oder geht mir weg, kommt, macht doch euer eigenes Ding, auf eure Aprilscherze falle ich nicht rein. Sondern er macht etwas anderes. Er sagt, okay, kann ja sein, aber erst wenn ich selber meine Hände in seine Hände gelegt habe und selber meine Hand auf seine Seite gelegt habe, erst dann werde ich persönlich daran glauben. Also es ist eigentlich gut. Also er schließt nicht von vornherein aus, dass es wahr ist, sondern er wägt einfach rational ab. Und das finde ich interessant, weil Thomas ist so ein Typ, mit dem kann man sich gut identifizieren. Der kommt nur dreimal, wird uns was über ihn berichtet in der Bibel. Und ich will euch mal kurz, wir machen mal so eine Art kleines Profiling, ja, wie beim FBI. Was ist Thomas so für ein Typ? Ja, Thomas, der Zwilling, was ist der so für ein Typ? Also einmal wird uns von ihm berichtet, als gerade Lazarus gestorben war. Da kommen ja die Jünger nach zu Jesus. Ja, und die sagen, nicht die Jünger, es kommt quasi Maria Magdalena, lässt zu Jesus schicken und sagen, der ist gestorben, der Lazarus. Wenn du jetzt, der stirbt gleich. Wenn du jetzt nicht kommst, dann stirbt er. Und dann überlegt Jesus und er sagt, ja, also im Prinzip, wir lassen uns noch ein bisschen, oder er plant, dorthin zu gehen. Und dann sagt Thomas, wir lasst uns mit ihm hinaufgehen nach Bethanien, um zu sterben. Also das heißt, die Gefahr ist sehr groß für Jesus, da nach Bethanien zu gehen, weil er dort verfolgt wurde von den Pharisäern. Und die Wahrscheinlichkeit ist sehr hoch, dass wenn Jesus dort wieder hingeht und dann auch noch irgendwie dort ein Wunder macht, dass er dann aufgegriffen und gesteinigt wird. Und die überlegen zusammen, und Thomas ist derjenige, der sagt, lasst uns mit ihm dahin gehen und uns steinigen lassen. Also ist jetzt kein Feigling. Der ist super engagiert. Ja, also wer von euch würde sagen, ja kommt, da gehen wir hin, wir gehen das Risiko ein und wenn, dann sterben wir mit ihm. Also das ist auf jeden Fall eine Sache, die man bei Thomas schon hoch anrechnen muss. Und die andere Stelle, wo Thomas vorkommt, ist die Stelle, wo Jesus sagt zu seinen Jüngern, wo ich hingehe, sollt auch ihr hingehen und ihr wisst den Weg. Ja, und dann sagt Thomas, wie sollen wir den Weg kennen? Das ist natürlich jetzt eine sehr kurze Aussage, es ist ein bisschen schwierig da zu profilen, aber ich würde sagen, wenn man jetzt diese zwei Sachen zusammennimmt und auch diese Stelle zusammennimmt, dann ist Thomas eigentlich ein ziemlich rationaler Typ. Er ist ehrlich, ja, der macht sich nichts vor. Der ist zwar super engagiert, der ist bereit zu sagen, okay, wenn die Sache stimmt, dann sterbe ich dafür. Aber um sich für etwas einzusetzen, muss er auch ganz genau wissen, dass es wirklich stimmt. Und ich finde, das kann man ihm nicht verübeln. Also ich würde auch nicht auf blauen Dunst einfach losziehen, sondern wenn mir jetzt jemand sagt, du, ich mache mich auf eine Schatzsuche, wir gehen jetzt an den Nordpol. Ja, Expedition. Ich weiß ganz genau, da liegt ein Schatz. Dann will ich ja irgendwie einen Anhaltspunkt, dass da auch wirklich dieser Schatz liegt. Sonst lohnt sich das ja nicht aufzubrechen. Also es gibt ja so Leute, die sind grundsätzlich, ich bin ja auch eher jemand Begeisterungsfähiges, aber ich will schon auch wissen, hat das irgendwie eine realistische Chance, was ich da angehe? Oder ist es einfach kompletter Blödsinn? Und so einer ist Thomas, glaube ich, auch. Er ist begeisterungsfähig auf der einen Seite, er ist bereit sogar zu sterben für die gute Sache. Aber er will eben auch ganz genau wissen, ja, lohnt sich das? Ist es auch richtig? Ist es vertrauenswürdig? Und insofern tut er, finde ich, also widersprecht mir, genau das Richtige hier in Johannes 20. Ja, und er sagt, ich warte erstmal, bis Jesus wiederkommt und sich mir auch zeigt. Und jetzt sagt Jesus aber dann, also Jesus begegnet ihm tatsächlich, dieses Wunder passiert. Ich finde das super. Jesus hätte ja nicht nochmal kommen müssen. Ja, er hat es sich ja schon gezeigt, aber er kommt und er kommt nochmal genau in die gleiche Situation und diesmal kommt er nur für Thomas. Wer kann das schon von sich behaupten? Er kommt nur für Thomas, ja, und er spricht sogar Thomas als allerersten an. Und ich habe das früher immer so gelesen als Blamage. Ja, Jesus, der kommt jetzt nochmal wie so ein Lehrer und der sagt jetzt hier so, so im Prinzip, Thomas, du musst noch mal nachsitzen eine Runde. Ja, also du hast es beim ersten Mal nicht begriffen, du kommst jetzt, kriegst zwar jetzt noch mal eine Chance, aber dafür auch noch mal eine ordentliche Rüge. Ja, also das, selig sind die nicht sehen und doch glauben, Thomas. Ja, nicht so wie du. Ja, du glaubst erst, wenn du siehst. Aber ich habe das jetzt in der Vorbereitung für diese Predigt halt das noch mal ganz anders gelesen, weil es steht ja gar kein Vorwurf da. Jesus sagt ja nicht, Thomas, ach du alter Versager, du warst schon immer so ein bisschen so ein... Früher bei Luther, ich glaube, Luther hat es eben so interpretiert und das ist ein Problem. Da steht in der Luther-Übersetzung, steht als Überschrift, aber ich glaube nicht, Luther selber hat ja die Überschriften eingefügt, sondern das kam später. Aber müsst ihr mal gucken, ob in eurer Übersetzung auch die Überschrift steht, der ungläubige Thomas. Ja. Der Arme, ey, was hat er getan? Er ist ja nicht ungläubig, er ist ja eigentlich besonders gläubig danach dann. Ja. Und er hatte ja auch viel schlechtere Voraussetzungen als alle anderen. Aber Jesus sagt, selig sind die nicht sehen und doch glauben. Und selig ist ja so ein Wort, damit wird definiert ja Jesus nicht etwas, wo wir unbedingt hin müssen. Ja, selig ist ein Wort, das ist im Griechischen, kann man das eher als Beglückwünschungsformel bezeichnen. Also mit selig sagt man, selig bist du, die du heute Geburtstag hast, zum Beispiel. Oder selig bist du, die du heute ein Kind geboren hast. Das ist eine Beglückwünschungsformel. Also du hast richtig Glück. Du hast Glück, dass du letzte Woche Gummibärchen abgestaubt hast. Nicht wie die anderen, die nichts abgestaubt haben. Und damit mache ich ja denen keinen Vorwurf, die keine Gummibärchen bekommen haben. Ich weiß sogar von manchen, die ihre Gummibärchen abgegeben haben. Ja, und jetzt stellt euch mal vor, ich würde diese Woche wiederkommen und sagen, so hier, Irma zum Beispiel, hast du ein Gummibärchen, aber nächstes Mal bitte früher eins kriegen. Ja? Also ist ja Blödsinn. Versteht ihr, was ich meine? Also Jesus beglückwünscht dich und sagt, du konntest jetzt erst glauben, nachdem du mich angefasst hast. Aber was für ein Glück muss man auch haben, um nicht zu sehen und trotzdem zu glauben? Versteht ihr? Ich glaube, er relativiert eher das. Ja? Er sagt eher, es ist ja auch nachvollziehbar. Also um so ein Typ zu sein, der glauben kann, ohne zu sehen, da muss man schon ganz schön Glück haben. Da muss man begnadet sein. Und das ist eben nicht jeder und gerade auch nicht Thomas. Aber was lernen wir jetzt aus dieser Geschichte? Ja, ich habe ja gesagt, je suis Thomas. Ich glaube, Thomas, der Zwilling, heißt nicht nur der Zwilling, weil er einen Zwillingsbruder hatte. Wir wissen nicht mal, ob er einen Zwillingsbruder hatte. Auch nicht der Zwilling, weil früher in der Kirchengeschichte hat man das auch so ausgelegt. Der Arme, wirklich. Also da seht ihr mal, wie den Leuten auch Unrecht getan wird. Der Zwilling, weil er so innerlich zerrissen ist. Ja, also er hat zwei Herzen, die in seiner Brust schlagen, sozusagen. Ja, also da muss man schon weit um die Ecke denken, um dahin zu kommen, aber egal. Jedenfalls der Zwilling, ich kann mir vorstellen, dass er der Zwilling heißt, weil er mir so ähnlich ist, weil man sich so gut mit ihm identifizieren kann. Also ich kann mich gut mit ihm identifizieren, weil diese Zweifel, die kenne ich ganz gut. Und woran, also was ist überhaupt Zweifel? Ja, es gibt ja verschiedene Arten von Zweifel. Und ich glaube, jeder von euch, der schon eine Weile mit Gott unterwegs ist, mit Jesus unterwegs ist, der kennt irgendwie eine Art von Zweifel. Ja, und ich meine damit nicht, dass ihr grundsätzlich an der Existenz Gottes zweifelt, aber irgendeine Art von Zweifel kommt doch immer wieder. Also ich kenne verschiedenste Zweifel. Ich kenne Leute, die zu mir kommen und sagen, ah, Samuel, ich bete seit Wochen, dass Gott mir eine Antwort gibt auf diese und jene Frage und ich bezweifle, dass ich sie hören kann. Ja, Gott gibt mir keine klare Antwort. Ich weiß nicht, entweder hat er sie mir schon gegeben und ich höre sie nicht oder er gibt mir keine, aber irgendwie da zweifle ich. Ich zweifle, dass ich das jemals rausfinde, was Gott von mir möchte. Oder ich habe irgendwie, ich zweifle daran, dass Gott es wirklich gut mit mir meint. Ja, ich zweifle daran, ich will es glauben, ich glaube, dass Gott gut ist. Ich glaube, bin mir hundertprozentig sicher, ich habe es in der Bibel gelesen, ich will es von ganzem Herzen glauben, aber der Weg, den er mich jetzt schickt, der ist doch irgendwie bekloppt. Ja, denen, die Gott dienen, müssen alle Dinge zum Besten dienen, aber die Situation, in der ich jetzt bin, die kann mir nicht zum Besten dienen. Und ich kann diesen Zweifel so gut nachvollziehen. Ja, wenn ich hüfttief in der, ihr wisst schon, stehe, dann kann ich das einfach nicht mehr glauben. Da ist der Zweifel, ist so natürlich. Und da brauche ich jetzt nicht einen Jesus, der sagt, ach jetzt glaub doch mal. Sondern da brauche ich einen Jesus, der zu mir kommt und sagt, fass mich an. Ja, ich lasse mich drauf festnageln, im wahrsten Sinne des Wortes, dass ich stehe zu meinem Wort. Du darfst mich anfassen, ich komme zu dir. Jesus macht diesen Schritt, er gibt die zweite Chance. Und das finde ich so schön, das ist die gute Botschaft für uns, die wir Thomas sind. Ja, ihr könnt auch sagen, je suis Thomas, wenn ihr euch damit identifizieren könnt. Vielleicht seid ihr ja auch solche von den zu Beglückwünschenden. Ja, vielleicht seid ihr so Glückspilze, die nie in ihrem Leben Zweifel haben. Vielleicht seid ihr so welche, die morgens aufwachen und sagen, ach Gott ist gut, der Tag wird super. Und wenn der Tag schlecht wird, ist trotzdem Gott gut. Dann ist es schön für euch. Aber wir anderen, die wir zu Thomas gehören, ja, wir brauchen das manchmal. Wir brauchen das manchmal, dass Jesus uns nochmal erscheint. Auch wenn wir es schon zweimal von anderen Quellen gehört haben, aber wir müssen es noch ein drittes Mal selber erleben. Wir müssen einfach noch einmal selber anfassen dürfen. Und lasst uns das auch anderen Christinnen und Christen zugestehen. Ich glaube, wir dürfen nicht den Fehler machen, als Christinnen und Christen, gerade wenn wir selber in so einer Hochzeit, in so einer Hochflugzeit sind in unserem Glauben, anderen zuzumuten und sagen, ach, jetzt glaub doch mal. Ja, also gerade seelsorgerlich, auch die wir hier als Gemeinde zusammen unterwegs sind, wenn jemand gerade eine Zeit hat des Zweifels an der Existenz Gottes überhaupt, an der Güte Gottes oder woran auch immer, dann lasst uns denen nicht sagen, ach, jetzt glaub doch mal. Und ehrlich gesagt hilft es dann auch nicht viel, wenn man sagt, ach, guck mal, in meinem Leben hat Gott doch so viel Gutes getan. Ja, ich weiß, es ist gut gemeint, so tun die Jünger das ja auch. Ey Thomas, du warst gerade Briefmarken holen, aber Jesus ist uns erschienen. Wir haben ihn gesehen. Und es muss doch reichen, Thomas. Nein, aber das reicht eben manchmal nicht. Sondern wir brauchen manchmal selber die Erfahrung, dass wir Jesus anfassen dürfen. Und das Schöne, und das ist das Evangelium für mich in diesem Text, ist, dass Jesus das weiß. Und dass Jesus die nicht fallen lässt, ja. Das war so die Angst von mir früher immer. Wenn du nicht zu diesem Glücklichen gehörst, zu diesen 5%, die glauben können, ohne zu sehen, dann kann Jesus dich nicht so richtig gebrauchen. Dann kommst du vielleicht so in die, keine Ahnung, ja, so in die zweite Klasse oder du darfst dann so in die, keine Ahnung, Zuarbeiterliga oder so, ja. Du darfst mit, die richtig Frommen, das sind so die Missionare, die glauben für alle anderen mit. Und du darfst so als Christ zweiter Klasse, darfst du so ein bisschen irgendwie Geld spenden oder ab und zu was zu essen vorbeibringen oder so. Aber das Tolle ist doch, Jesus tut genau das nicht, sondern jeder der Apostel wird gebraucht, wie er ist. Und Jesus begegnet Thomas nochmal und in der Kirchengeschichte, ich weiß nicht, ob das stimmt, das kann man leider jetzt nicht mehr nachvollziehen, aber wird von Thomas gesagt, dass er derjenige war, der ganz Asien missioniert hat. Und also ganz, was ist das dann, also Asien im Prinzip nicht Richtung, also östlich Asien. Ich weiß nicht, da gibt es einen Namen dafür, aber ich sage jetzt einfach mal östliches Asien. Und ich finde es super, weil ich glaube, dass Thomas genauso gebraucht wurde, vielleicht sogar noch intensiver als manch anderer Apostel. Ja, weil er wusste ja dann, was Sache war. Er hatte ja Jesus angefasst und wir wissen von ihm, er war so ein Typ, der konnte all in gehen. Und das ist die gute Botschaft für mich auch und für uns alle, die wir uns mit Thomas identifizieren können, dass Jesus uns genauso gebrauchen kann. Und dass Jesus eben bereit ist, nochmal zu kommen. Dass Jesus bereit ist, uns nochmal zu begegnen und dass wir sogar diese Forderung an ihn stellen dürfen. Wenn du in deinem Leben jetzt gerade an einem Punkt bist, wo du sagst, Jesus, ich will gern all in gehen. Ich will gerne alles investieren oder viel investieren. Ich habe Kraft. Ja, ich bin zwar, manchmal haut es mich zwar so ein Kristall in meinem Ohr um, aber sonst habe ich Kraft. Oder ich habe zwar nur noch so viel Kraft, aber die will ich für dich investieren, aber ich brauche noch mal ein Zeichen von dir. Ich brauche noch mal, dass ich die Wunden anfassen kann. Dann dürft ihr ihm das so ehrlich sagen. Das finde ich das Wunderbare an dem Text. Thomas hat ja keine Angst, der schämt sich nicht. Der sagt, oh ja, mal gucken, grummelt so in sich rein, sondern er sagt ganz deutlich seine Forderung, das brauche ich. Und dann kann ich es glauben. Und ich glaube, lasst uns mal ehrlich sein mit uns selber und lasst uns mal diese Forderung für uns selber auch formulieren. Ja, ich glaube, dass es bei uns manchmal so eine Schamgesellschaft gibt unter uns Christen, dass wir uns gegenseitig irgendwie vormachen wollen, wer noch gläubiger ist. Ja, und dann geht es dir vielleicht ganz schlecht, aber du lächelst freundlich und sagst, ja, Gott sei Dank, bin so halbwegs gut geht's mir schon oder so. Ja, oder Gott wird es schon machen oder so. Das ist so genauso wie dieses Bayerische, das hat mich früher schon immer aufgeregt. Ja, wie geht's dir? Ah, passt schon. Ja. Oder hier in Norddeutschland sagt man, muss ja.
Ja.
Ja. Was ist so eine Einstellung? Muss ja, ja. Also damit kommt man nicht besonders weit, mit muss ja. Es geht halt so, irgendwie schlage ich mich durch. Ja? So hätte Thomas ja auch sein Leben fristen können. Er hätte sagen können, ach ja, wisst ihr was, jetzt war ich zweimal nicht dabei, Pech gehabt, jetzt ziehe ich es halt irgendwie so halbherzig durch. Aber nein, er wollte alles. Und ich glaube, genauso dürfen wir auch alles wollen. Wir dürfen das in Fülle wollen. Wir dürfen Jesus eben bitten, sich uns nochmal zu zeigen. Und er kommt. Da können wir uns drauf verlassen. Und das ist der zweite Teil von der Predigt. Ich hatte noch was auf dem Herzen, das passt nicht so direkt mit dem Text zusammen und ich glaube am Ende doch. Wie gesagt, der Sonntag heißt Quasi-Modogenity. Ja, Quasi-Modogenity, ich glaube sogar ganz vollständig Quasi-Modogenity Infantes. Also wie die kleinen Kindlein. Und wie sind die kleinen Kindlein? Die kleinen Kindlein sind voller Glauben. Also wenn ich als Neugeborener, dann bleibt mir ja nichts anderes übrig, als zu glauben. Ich habe ja gar keine Wahl, ich kann mich ja nicht um mich selber kümmern. Also ich muss dran glauben, dass meine Mutter mir die Brust gibt oder eine Flasche oder was auch immer. Und insofern sind die kleinen Kindlein also irgendwie in gewisser Weise ein Vorbild für Glauben. Und der Glaube, den können wir als Erwachsene nicht mehr haben, weil du bist nicht mehr auf dieser Ebene. Ja? Du bist als kleines Kind, bist so auf einer Ebene, dir bleibt nichts anderes übrig. Dein Verstand ist auch noch irgendwie so ein kindlicher Verstand. Also man nimmt die Dinge irgendwie anders wahr, aber je größer man wird, desto mehr kommt da oben drauf. Manchmal habe ich den Eindruck, als Kind ist man noch so rein irgendwie. Mein Sohn hat mich heute Morgen gefragt, Papa, müssen wir heute von zu Hause weg? Dann habe ich gesagt, ja, heute ist Sonntag. Ach, Manno, schon wieder irgendwo hin. Ja? Und ich finde es klasse, einfach morgens aufwachen und zu sagen, was erwartet mich heute? Und dann ärgert man sich, dass es halt eigentlich das erwartet, was man sich gerne wünscht. Der ist übrigens heute in Wenigsen, also ich habe ihn nicht deswegen zu Hause gelassen. Ja, aber das ist diese Einstellung als Kind. Und als Erwachsener, da kommt dann da immer mehr, stapelt sich da oben drauf. Und das ist so, finde ich, eine Lektion für heute. Da stapelt sich viel obendrauf, was unseren Blick manchmal scheinbar erweitert und ich glaube doch gleichzeitig verengt. Ich will das kurz erklären. Die Schöpfungserzählung, wir hatten das jetzt gerade, wir haben gerade, hier sind einige da aus dem Seminar Schöpfungserzählungen oder Urgeschichten. So. Und in der Schöpfungserzählung heißt es, Gott nahm Erde und formte den Menschen und blies ihm seinen Atem ein. Und das ist Adam, ja? Und er schenkt ihm das Leben. Und dann stellt er seine Füße auf weiten Raum in diesem Garten und er sagt, von allen Früchten darfst du essen. Und es fängt für ihn eine Wahnsinnszeit an. Das ist für mich eine Sinnbildlichkeit für dieses Leben als Kind. Du entdeckst erstmal alles, du darfst erstmal alles essen, du darfst genießen. Du darfst dich freuen über das Leben. Und dann als Erwachsener kommt aber irgendwann diese Frage, ich sage das jetzt sinnbildlich, weil der war ja wahrscheinlich von Anfang an erwachsen, kommt dann diese Frage, die an Eva gestellt wird, aber im Prinzip für beide steht, hat Gott wirklich gesagt, ihr dürft von keiner Frucht des Gartens essen? Dann kommen so langsam die Zweifel, wenn man ja selber so viel beurteilen kann und wenn man sich selber so viel zutraut. Und dann kommen die Fragen, könnte ich es nicht vielleicht sogar noch besser als Gott? Und gerade dann, wenn es brenzlig wird, wenn mein Leben vielleicht so in eine Richtung geht, wo ich mir denke, ah, da wollte ich eigentlich nicht so gerne hin, dann sagt man sich vielleicht, oh ja, okay, vielleicht übernehme ich jetzt doch lieber schnell selber das Ruder und helfe Gott ein bisschen. Vielleicht hat er kurz weggeguckt. Und genau das drückt sich aus in einem in einem Psalm, den will ich euch kurz vorlesen, Psalm 139, einer meiner Lieblingspsalmen, nähme ich Flügel der Morgenröte. Kennt ihr, ne? Das ist auch so, gibt's auch ein Lied. Und bliebe am äußersten Meer, so würde auch dort deine Hand mich führen und deine Rechte mich halten. Spräche ich, Finsternis möge mich decken und Nacht statt Licht um mich sein, so wäre auch Finsternis nicht finster bei dir, die Nacht leuchtete wie der Tag und Finsternis wie das Licht. Denn, jetzt kommt es, du hast meine Nieren bereitet, du hast mich gebildet in meiner Mutterleib. Ich danke dir dafür, dass ich wunderbar gemacht bin. Wunderbar sind deine Werke. Diese Freude, spürt ihr die? Das erkennt meine Seele. Es war dir mein Gebein nicht verborgen, als ich noch im Verborgenen gemacht wurde, da ich gebildet wurde unten in der Erde. Deine Augen sahen mich, als ich noch nicht bereitet war, und alle Tage waren in dein Buch geschrieben, die noch werden sollten, und keiner von denen war da. Und jetzt kommt Vers 17, der krasse Kontrast. Aber wie schwer sind für mich, Gott, deine Gedanken. Und ich glaube, das ist dieser tiefe innere Konflikt, der unser Leben bestimmt. Das sind diese zwei Pole. Ich freue mich, ich vertraue dir. Dieses Vertrauen ist irgendwie in meine Gene gelegt. Und gleichzeitig sind so schwer deine Gedanken für mich. Ach Gott. Weil sich dieses Leben manchmal eben nicht so entwickelt, wie ich das gerne hätte. Ach Gott, wolltest du doch die Frevler töten? Ja, wolltest du doch die Blutgierigen von mir abwenden? Das sind dann diese Fragen, die sich auftun. Und das ist so eine Frage, die sich mir auch gestellt hat und die mich eben dann auf dieses Thema noch gebracht hat. In einem Lied habe ich das gehört. The most wonderful thing in the world is to be the gift of being alive. Und da musste ich kurz überlegen, was denke ich eigentlich dazu? Ist es für euch auch das Schönste, am Leben zu sein? Ist es für euch das schönste Geschenk, am Leben zu sein? Irgendwie schon, ne? Aber wann habt ihr euch das letzte Mal darüber gefreut? Also, mir geht es selten so, ja, ich bin selten, in letzter Zeit, ich weiß nicht, ich habe jetzt kein schlechtes Leben, würde ich nicht sagen, aber in letzter Zeit habe ich selten mich darüber gefreut, dass ich lebe. Weil da kommt dann so viel obendrauf, versteht ihr? Dieses Kind, was morgens aufwacht und denkt, ich sehe die Brust und ich bin glücklich. Wo ist es hin in meinem Leben? Ich wache morgens auf und sehe, die Rechnung von der AHA ist schon wieder da. Zweite Mahnung. 6 Euro Mahngebühr. Dann sehe ich, ich habe das Geld schon, ihr braucht mich jetzt nicht nachher bezuschussen, aber ich habe immer vergessen, die zu überweisen. Ja? Und solche Sorgen kommen dann da oben drauf. Ja? Und dann kann ich irgendwie gar nicht mehr sehen, wie sehr ich mich darüber freue, dass ich lebe. Ich kann gar nicht mehr einfach morgens aufstehen und sagen, ich lebe. Und es wäre doch so schön, weil ich glaube, das wäre genau das, was uns dahin bringt, ja, zu dieser Beglückwünschung von Jesus. Was uns dahin bringt, dass wir sagen können, ich freue mich. Was uns dahin bringt, was Eva sagt, als sie ihren ersten Sohn bekommt. Gott hat mir einen Mann geschenkt. Oder mit Gottes Hilfe habe ich einen Mann hervorgebracht. Es ist ein Wunder. Ich habe heute Morgen, das muss ich euch noch kurz erzählen, wir haben noch ein bisschen Zeit, ich habe heute Morgen ein Abenteuer erlebt. Ich kam zu meinen Schafen, ja, weil gestern Abend ist ein Lamm geboren, da wollte ich noch mal gucken, geht's dem gut? Und dann sehe ich, die zweite Mutter lammt gerade. Liegt auch schon ein Lamm daneben, die leckt es gerade so ab, ne? Alles gut, sieht alles glücklich aus. Und dann sehe ich aber, da steckt noch ein zweites Lamm. Das hängt da schon so hinten raus, aber kommt nicht richtig raus, ne? Da habe ich mich erstmal um das andere Lamm gekümmert, eine Weile und so weiter. Und dann kam dieses Lamm immer noch nicht raus. Jetzt dachte ich, das steckt da irgendwie fest, es musst du helfen, ich habe es auch noch nie gemacht. Aber was bleibt mir anderes übrig? Also gehe ich hin, will der Mutter helfen, die erschrickt sich, kriegt Angst, ist auch das erste Mal, dass sie Lämmer kriegt, und rennt weg. Und das Köpfchen von dem Lamm hängt hinten raus und schlackert so rum. Ja, aber jetzt habe ich natürlich gedacht, was machst du jetzt, um Himmels Willen, das arme Lamm stirbt doch, wenn es da hinten so hängt. Also habe ich so einen Zaun aufgebaut, in aller Eile, es war schon 8:30 Uhr. Und ich hatte auch nur Schlappen an, dann habe ich die Schlappen ausgezogen, bin mit Socken über die Wiese gerannt, dem Schaf hinterher, der Kopf geschlackert. Dann habe ich es irgendwann tatsächlich gefangen gekriegt, habe unter Einsatz all meiner Kräfte dieses Lamm zurückgeschoben in die Gebärmutter, die Beinchen sortiert, dass die richtig waren, und das Lamm rausgezogen. Und tatsächlich lebte es, aber die Mutter rannte wieder weg. Oh, und dann bin ich dieser Mutter, die sprang über den Zaun. Ja, dann bin ich über den Zaun hinterher gesprungen, habe die Mutter wieder eingefangen. Dann ist die mit mir zusammen in den Elektrozaun gerannt. Wir haben erstmal einen Schlag nach dem anderen gekriegt. Ey, ihr glaubt nicht, was man erlebt. Ich habe auch gar keine andere Hose an. Ich rieche wahrscheinlich sehr nach Schaf gerade. Und jedenfalls Ende von der Geschichte, also für mich war das ein Wunder, dass dieses Lamm gelebt hat. Das hat geatmet, ja. Ich habe dem dann noch ein bisschen geholfen. Ich hoffe, die Mutter nimmt es jetzt an. Ich habe die dann alle zusammen in den Anhänger gesperrt, damit die sich erstmal aneinander gewöhnen können. Aber 80 Kilo wiegt dieses Schaf, das muss ich noch dazu sagen. Ja, ich habe 80 Kilo Schaf erstmal in diesen Anhänger geschleppt. Also das müsst ihr mir zugute halten, wenn ich heute ein bisschen schlapp wirke. Jedenfalls, also das ist ein Wunder. Das Leben ist ein Wunder. Dieses Lamm, ihr glaubt nicht, wie das hin und her geschlackert ist. Ich hätte mir niemals vorstellen können, dass es lebt. Aber es lebt. Und das ist einfach ein Geschenk. Ja? Ich werde diesem Lamm, wenn es größer ist, werde ich ihm sagen, du kannst dich freuen, dass du lebst. Ich kann mich noch an diesen Sonntag erinnern, wo ich dich da rausgezogen habe. Und lasst uns doch vielleicht versuchen, wenn es irgendwie geht, gerade wenn diese Zweifel kommen, zurück zu dieser Freude zu kommen. Lasst uns mit dem Psalmisten zusammen diese Spannung aushalten zwischen, ach Gott, wie schwer sind deine Gedanken für mich, und gleichzeitig, wie sehr freue ich mich, dass du mir das Leben geschenkt hast. Ich verstehe zwar noch nicht alles und so viele Gedanken sind manchmal in meinem Kopf, aber vielleicht hilft es einfach mal tief durchzuatmen und sagen, aber ich lebe und ich kann atmen und noch füllt Luft meine Lunge und deswegen gibt es noch alle Chancen auf dieser Welt. Und wenn ich noch so viele Schulden habe und wenn ich noch so viele Dinge habe, die mich irgendwie beschäftigen und wo ich nicht weiß, wie ich die jemals bewältigen kann, aber noch schlägt mein Herz. Und das ist schon allein ein Wunder und groß genug, um sich zu freuen. Ja, und das ist meine Hoffnung, dass wir uns heute wieder ganz neu freuen können darüber, dass wir leben. Amen.